Zuallererst sollten wir, glaube ich, von diesem Stammtisch aus erst nochmal ein herzliches, gesundes, frohes neues Jahr wünschen. Es ist zwar schon der 13. Januar, wenn wir aufnehmen, es ist aber allerdings die erste Packmas-Folge im Jahr 2026 und deswegen, Sebi Egel, ich glaube, das sollten wir vorneweg schicken.
Ja, wobei, also die meisten Leute, die uns so hören, glaube ich, habe ich im neuen Jahr sogar schon getroffen. Und die Handvoll, die irgendwie da noch durchgerutscht ist, der wünsche ich jetzt auch ein frohes neues Jahr. Ja,
ja, so das sehr gut. So, da schließe ich mich an. Genau.
Heute Folge Nummer 198. Ich versuche immer so ein bisschen auch irgendwie Querverbindungen zu machen. Heute ist es, glaube ich, relativ eindeutig. 1998, 19. Januar, Gründungsdatum des Eishockeyclubs München unter dem Namen HC München 98, später EHC München, heute EHC Red Bull München. Das heißt, in 6 Tagen wird, wenn wir hier aufnehmen, in 6 Tagen wird der Eishockeyclub 28 Jahre alt. Wir gratulieren noch nicht, das bringt Unglück.
Das stimmt. Aber das Datum sollte man sich trotzdem immer gut einprägen.
Da ist noch irgendwas, gell? Irgendwas war da.
Da können magische Dinge passieren an solchen Tagen.
Mhm. Müssen wir darüber reden?
Jetzt schauen wir erst mal.
Es soll sich einfach jeder mal den 19. Januar merken.
Wir merken uns den 19. Januar und dann soll es ja demnächst dann eine weitere Podcast-Veranstaltung geben, wo wir vielleicht drüber reden können und über die wir auch noch reden werden. Jetzt starten wir aber erstmal mit der Nummer 198. Packen wir's.
Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich steh, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Und damit offiziell herzlich willkommen zu Packmas Podcast, dem Eishockey-Stammtisch mit der Nummer 198, erste Ausgabe im Jahr 2026. Ich wiederhole es nochmal, es ist der 13. Januar 2026, 20:58 Uhr und ich begrüße nochmal ganz herzlich den Sebi und den Egel in dieser Runde. Ich grüße euch.
Servus. 13 Tage vorbei und das Jahr nimmt kein Ende, du.
Bist du es jetzt schon leid?
Also ich merke keinen Unterschied zu 25. Es ist immer noch sehr geballt, sehr viel Eishockey.
Ja, ich muss ja sagen, in diesem Jahr wartet ein runder Geburtstag auf mich. Deswegen bin ich so ein bisschen noch zwiegespalten, was dieses Jahr angeht. Aber
auf mich auch, aber ich werde natürlich deutlich älter als du.
Man sieht es dir aber nicht an.
Das stimmt.
Und dieses Jahr hat noch einiges, hält noch einiges für uns bereit. Über 1-2 Themen, die dieses Jahr betreffen oder die ein paar Wochen auftreten, werden wir ja auch noch sprechen. Ich habe nochmal geguckt, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, das war am 22. Dezember, also es ist genau 22 Tage her. Was hat sich seitdem getan? Wir haben 9 Spiele des EHC Red Bull München gesehen. Daraus sind 16 Punkte eingefahren worden. Das ist ein Punkteschnitt von 1,778 bei 31-20 Toren. In diesem Zeitrahmen ist es die drittbeste Leistung eines DEL-Teams. Und vielleicht sollte man da auch noch mal ein bisschen was einordnen. In diesem Zeitraum ist das nämlich auch die beste Abwehr, zusammen mit den Kölner Haien, die seitdem alles gewinnen. Und es ist der viertbeste Angriff. Und wenn wir jetzt mal das große Ding noch mal aufmachen, der EHC Red Bull München rangiert auch nach 39 Spielen auf Rang 3, hat 77 Zähler geholt bei einem Punkteschnitt von 1,974 und 132-95 Toren, was ein plus 37 in Sachen Tordifferenz ergibt. Damit hat man den sechstbesten Angriff und die zweitbeste Defensive der deutschen Eishockeyliga. Sagen wir mal so, die Laune hat sich nicht wirklich verschlechtert im Gegensatz zur Stammtisch-Episode mit der Nummer 197.
Die war wann? 22. Dezember.
22. Dezember.
Oh, da war ich auf der Rückfahrt von Bremerhaven. Kann das?
Kann das?
Ja, ja, ja. Da war ich okay gelaunt. Jetzt habe ich am Wochenende Straubing geschlagen. Also von daher ist meine Laune persönlich sogar nochmal ein Eckchen besser geworden.
Nein, also man muss auch sagen, wir haben auch irgendwie so diesen leichten Streak, dass wir momentan, wenn wir eine neue Folge aufnehmen, ist es zumindest mal ein 6-Punkte-Wochenende.
Ja gut, aber du timest es wahrscheinlich auch immer so. Weiß nicht, wie sie. Also ich muss jetzt mal für die Hörer vorausschicken. Wir hatten diesen Termin ausgemacht, bevor die Straubing und das Iserlohn-Spiel gespielt war. Wahrscheinlich schleicht sich der Flo irgendwie in die Kabine und spricht das mit irgendjemandem ab, keine Ahnung. Aber das Wochenende war toll.
Ja. Auf vielerlei Hinsicht, also ergebnistechnisch auf jeden Fall. Und ich sag mal, erlebnismäßig Straubing mit der Schifffahrt habe ich Geschichten gehört.
Mega gut. Also gleich mal, bevor ich das wieder vergesse, an der Stelle auch nochmal danke an alle, die es organisiert haben, mitgeholfen haben, mitgefahren sind, sich drum gekümmert haben. Es war gut organisiert, wir sind gut hin und zurückgekommen und es hat Riesenspaß gemacht. Ein Haufen fröhliche Gesichter auch schon auf dem Schiff und war toll.
Sebi guckt ein bisschen nachdenklich.
Der war nicht dabei.
Genau.
Der überlegt gerade, wo er am Wochenende war.
Wo war ich in der Nacht von... Ja, genau.
Nein, Fasching ist hart.
Ja. Nein. Wenn wir jetzt mal ein kleines Roundup machen, seit der letzten Aufnahme. Man hat 3 Spiele verloren. Das war ein 1-3 zu Hause am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die Löwen Frankfurt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber die anderen beiden Niederlagen waren gegen die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin zu Hause. Okay, ich glaube, da kann man mal verlieren. Und wenn wir dann uns die Rahmenbedingungen ansehen, unter denen diese Ergebnisse auch zustande gekommen sind, werden wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf eingehen, glaube ich, lässt das nur einen Schluss zu, den wir noch erörtern werden. Ich möchte gerne noch etwas vorne wegnehmen, weil wir ja schon gesagt haben, das Jahr 2026 hält so ein paar Sachen bereit. Für uns hält es ja zeitnah schon etwas bereit, nämlich unseren 2. Live-Stammtisch, die Podcast-Live-Aufzeichnung am 5. Februar. Das ist ein Donnerstag. Und jetzt können wir natürlich auch endlich offiziell sagen, wer uns auf den Social-Media-Kanälen verfolgt und wer uns kennt, der weiß es mittlerweile schon. Jetzt könnten, wir haben es bei der letzten Folge noch nicht gesagt, es geht in die Bierstube im Olympischen Dorf. Und wir nehmen Reservierungen an und ich kann sagen, es sind schon einige Plätze weg und das freut uns immens. Wir nehmen noch Reservierungen an, weiterhin nehmen wir Reservierungen an team@packmas.de, einfach mit dem Stichwort Stammtisch live. Euch nennt uns den Namen und die Anzahl der Plätze. Ihr bekommt dann von uns noch eine Bestätigung dafür. Grundvoraussetzung ist, wir erklären es ganz kurz, ist 5 € Reservierungsgebühr pro Teilnehmer, aber dafür bekommt ihr ein Freigetränk an diesem Abend. Das hat organisatorische Gründe. Stichwort Bierstube im Olympischen Dorf. Erstmal super, weil Anbindung U-Bahn, Park-and-Ride-Anlage, Bus, also hinkommen, ist diesmal nochmal deutlich besser als beim letzten Mal. Und Stichwort Bierstube, liebe Radio Wiesenfeld-Kollegen, da klingelt noch ein bisschen was, ne?
Ja, die waren mal Partner, / Sponsor von Radio Oberwiesenfeld. Aber nicht nur das, würde ich sagen, es ist ein sauber gemütlicher Laden, sondern es ist ein sauber gemütlicher Laden. Es ist eigentlich von Studenten für Studenten und das merkt man an dem Laden einfach auch, finde ich. Es ist bodenständig und nett. Und ich freue mich auf den Abend total.
Ja, darf ich da nochmal, ich will jetzt so einen Bogen schlagen, so ein ganz kurzes, so eine ganz wirde Verknüpfung zu diesem Ding, weil das jetzt gleich 2 Sachen nochmal erschlägt, die wir heute auf dem Zettel haben. Und zwar Bierstube und wie schön wir da drin gefeiert haben und ich kann mich da an eine Weihnachtsfeier erinnern.
Ja, ich auch.
Und da ging es da, und da ging es darum, da ist ein Trikot versteigert worden und die Versteigerung ging dann irgendwann ins Negative. Das wollte niemand haben. Und irgendwann ging es halt darum, was man da noch dazu nehmen oder dazu bekommt, wenn man dieses Trikot mit nach Hause nimmt. Das war
der junge Mann hat damals übrigens neben mir saß, hatte bis was dazu kam, hatte er geschrien, 10 Cent mehr gebe ich nicht und war damals das Höchstgebot.
Genau. So, wie war die Frage nochmal, warum sind die Schiedsrichter, die früher beim EHC gespielt haben, so schlecht? Es war eine Frage. Wir haben gefragt, was für Fragen sollen wir stellen? Das ist eine der Fragen gewesen. Wessen Trikot war das nochmal?
Mit der 52 übrigens drauf.
Wir reden jetzt von einem anderen Jahr, ne?
Ja, also, das war lange vor Patrick Hager.
Ja.
Es war ein gewisser Herr Jess Piever, dessen Trikot wir dann losbekommen haben, weil wir eine Flasche Wein dazu gegeben haben. Wenn derjenige, der es damals gekauft hat, uns hört, mich würde interessieren, ob er es noch hat.
Bitte kontaktiere uns.
Ja, genau.
War es das mit der Verknüpfung Bierstube, Sebi, oder kommt noch was?
Nein, nein, das war's doch schon. Ich wollte jetzt hier auch mal so eine klassische Überleitungssituation hinkriegen über ein Thema, über das ich eigentlich gar nicht sprechen wollte heute.
Okay.
Aber mit der Bierstube hat sich's jetzt wieder verknüpft. Also es ist so.
Vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung. Donnerstag, wie gesagt, der 5. Februar. Ab 18 Uhr öffnen sich die Pforten. Ab 20 Uhr geht's los. Eine Podcast-Aufzeichnung von uns für euch, vor euch. Ich gehe davon aus, dass die Aufnahme ein bisschen länger wird, also als der Durchschnittspodcast. Es wird natürlich auch etwas davor und danach geben, was nicht auf die Aufnahme kommt. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit euch. Und wir freuen uns sehr, sehr drauf. Es wird höchstwahrscheinlich die Folge mit der Nummer 199 werden. Nix gewiss was man nicht, aber so ist momentan die Planung. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr euch dafür anmeldet, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, Reservierungsanfragen an team@packmas.de. Alles weitere dann auf unserer Webseite, als auch dann in der E-Mail, die ihr von uns bekommt. Wo steigen wir ein? Bei unserem kleinen Plausch heute. Ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen nochmal benennen und das einordnen. Auf dem Papier könnte man jetzt sagen, ein Punkteschnitt von 1,778 in den letzten 9 Partien, ist okay. Man wünscht sich ja oftmals die 2 davor, die ist dann schon titelreif. Aber zwischen den Jahren gab es jetzt bis auf die Kölner Haie nicht den Über-Über-Performer. Und jetzt muss man nochmal überlegen, wie viele Verletzte der EHC Rapper München in dieser Zeit gehabt hat. Und angesichts dessen, dass man teilweise nur mit 3 Sturmreihen gespielt hat, dass man mit Moritz Warnecke, einen 18-jährigen Verteidiger, und mit Vadim Schreiner, einen 20-jährigen Stürmer, noch hochgezogen hat, dass man wirklich auch unter widrigen Umständen gespielt hat, dass dann mal eine Heimniederlage gegen Frankfurt passieren kann, dass man dann relativ knapp gegen Mannheim und Berlin zu Hause mal verliert, dass man aber trotzdem ein Derby gegen Augsburg, das auch dann auch zäh zu spielen ist, in der Overtime noch zieht, dass man ein 0-2 in Wolfsburg noch dreht und dann im Penaltyschießen zieht. Also für diese Umstände muss ich ganz deutlich nochmal sagen, ich habe ganz, ganz großen Respekt, wie diese Mannschaft mit dieser Gesamtsituation umgegangen ist, wie die Organisation damit umgegangen ist und wie Oliver David dieses Team auf Kurs gehalten hat.
Ja, Mai, ich meine, ganz ehrlich, du warst in der Situation, dass du eben teilweise 3 Reihen hattest und davon waren dann 5 U23-Spieler. Oliver hat sie ja jetzt im letzten Spiel auch alle U23-Spieler ja auch explizit in der PK mal gelobt. Völlig zu Recht, meines Erachtens. Ich hatte echt größere Befürchtungen, dass wir da mehr Watschen kriegen. Wir sind mit weniger als einem blauen Auge. Es ist nicht mal ein blaues Auge, sondern wir sind da eigentlich hervorragend durchgekommen.
Also wenn überhaupt, ist es irgendwo mal ein kleiner blauer Fleck.
Ich finde, gegen Mannheim hat man gerade gesehen, jetzt geht ihnen langsam die Kraft und die Energie aus und das ist auch völlig okay und menschlich bei der Taktung auch an Spielen, die gerade war. Wenn ich mich über eine der Niederlagen ärgern würde, dann ist es tatsächlich die gegen Frankfurt, weil das war der mit Abstand schläfrigste Auftritt, den ich seit Monaten gesehen habe. Also nicht, fand aber auch die ganze Atmosphäre in der Halle war irgendwie schläfrig. Es war einfach ein komischer Tag. Alles andere, also ganz ehrlich, mit dem Line-Up in Wolfsburg hinten zu liegen, deutlich hinten zu liegen, in das Spiel zurückzukämpfen, kurz vor Schluss den Ausgleich zu machen, das Spiel zu gewinnen, im Penaltyschießen wohlgemerkt, der EHC München, ne? In Straubing zu gewinnen, und du, ganz ehrlich, du siehst ja dieses Jahr auch in der Liga darfst du ja niemanden unterschätzen. Also du musst ja alles erstmal spielen, musst erstmal hinfahren, musst die Spiele gewinnen. Ich ziehe da echt meinen Hut vor dem, was man als Team geschafft hat. Und das ist auch der ganz große, wichtige Punkt, finde ich, den man herausstellen muss. Man hat es als Team geschafft. Ja, Respekt an die Jungs.
Ja. Und das bleibt ja auch das, was man die ganze Zeit oder in den letzten Jahren gefordert haben und dass wir jetzt diese komplette Saison eigentlich schon, auch als wir tabellarisch oder auch von punktetechnisch da ein bisschen weiter weg waren, wo man dann auch sagen konnte, ja, aber genau das ist es ja, was man sehen will, wenn man ins Stadion geht. dass die einfach das versuchen, was geht. Und dann haben sie alles versucht, was geht. Und wenn es dann halt nicht reicht, dann hat's halt nicht gereicht. Und ja, oft oder gerade am Anfang waren auch einige Spiele dabei, die sind sehr unglücklich gelaufen. Also nehmen wir wieder mal Frankfurt, in Frankfurt zum Beispiel. Dieses Spiel darfst du keinen einzigen Punkt abgeben. Wir haben 2 abgegeben. Ja, passiert halt dann so.
Und dann hast du das Glück tatsächlich, dass du ja die Akademie hast und dass du bei Bedarf jemanden abziehen kannst oder mal ausleihen, in Anführungszeichen. In der Vergangenheit hat sich das ja schon das ein oder andere Mal bewährt. Vor allem, wir erinnern uns teilweise an Spiele in der Champions Hockey League, wo man dann auch gesagt hat, man schaut vielleicht auch mal ein bisschen die Arrivierten, aber so einen großen Qualitätsabfall oder Spiel-ID-Abfall war nicht da. Das waren Puzzlestücke und da sind ja auch, ich sag mal, Max Daubner ist, glaube ich, eines der prominenten Beispiele. In dem Fall sind, ich habe sie schon genannt, Moritz Warnecke und Vadim Schreiner geholt worden. Die haben beide 11 Einsätze gehabt in den vergangenen Wochen. Ich habe mal die Time on Ice im Schnitt rausgesucht über diese 11 Spiele. Moritz Warnecke durfte im Schnitt 4 Minuten 51 pro Spiel aufs Eis und beim Vadim Schreiner waren es sogar 5 Minuten 07 im Schnitt in diesen 11 Partien. Beide, wie ich finde, mit sehr soliden Leistungen. Das hat ja Oliver David auch nochmal betont. Auch Conny Abelshauser hat es nach dem Iserlohn-Spiel am vergangenen Sonntag nochmal betont, dass die wirklich, wirklich sehr solide Leistungen gezeigt haben. Und es geht jetzt, ja, jetzt kommen halt langsam, aber sicher die ersten Spieler auch zurück oder sind schon zurückgekommen. Da werden wir auch noch gleich ein paar Worte dazu verlieren. Wie geht es jetzt weiter mit den beiden? Moritz Warnecke, 18 Jahre alt Verteidiger, ja, für den geht's zurück nach Salzburg, aber nicht, weil er irgendwie, weil er sich's nicht verdient hätte zu bleiben. Nein, der muss die Schulbank drücken. Wie hat's Oliver David gesagt, der muss Hausaufgaben machen. Mhm. Ist so. Und das ist ja auch eine der Säulen in der Red Bull Eishockey Akademie und auch in der Fußballakademie. Da muss Sportliches und Schulisches geht da Hand in Hand. Und wenn er da als gut durchkommt, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er noch die ein oder andere Einsatzminute vielleicht in dieser Saison bekommt. Und bei Vadim Schreiner ist es so, der darf tatsächlich jetzt mit seinen 20 Jahren der Stimme, darf bis zum Saisonende im Dunstkreis des EHC Red Bull München weiter spielen. Da steht im Raum, ob man ihm vielleicht bei Kaufbeuren in der DEL2 die ein oder andere Einsatzgelegenheit gibt, um eben am Puck zu bleiben. Der hat sich aber fürs Erste festgespielt.
Ja, muss er jetzt auch. Also, das ist
Chance genutzt, würde ich sagen. Also, zumindest die ersten Schritte dahin gemacht, die Chance zu nutzen. Und den anderen jungen Mann habe ich ja nach dem Spiel noch im Lift getroffen. Schon mit Sack und Pack und so ein bisschen noch, mei, ich muss halt jetzt zurück und ich muss noch ein paar Nacharbeiten nachschreiben und so. Ist einfach wahnsinnig sympathisch, weil es genau wie du sagst, beides muss passen, Schule und Sport, und das, glaube ich, erdet die Jungs auch ein bisschen. Und ansonsten, egal mit wem man in der Mixzone oder sonst wo gesprochen hat, alle haben immer herausgestellt, dass auch die 5 Minuten, wenn du sie schickst, einfach mindestens einen anderen Spieler entlasten. Und du nie das Gefühl hattest, oh Gott, jetzt passiert gerade, jetzt entgleitet dieses Spiel, weil jetzt einer von den beiden auf dem Eis steht. Und es ist sehr wertvoll und ich glaube, da können wir uns auch glücklich schätzen, dass wir es können, weil sonst wäre die Situation deutlich enger geworden.
Weil du gerade sagst, den hast du im Lift getroffen. Vielleicht erklären wir das mal ganz kurz vom Setting im Garden. Die Medienplätze im SAP-Garden sind im Oberrang in den Blöcken 114 und 115. Es gibt, ja, ich sag mal so ungefähr bei Block 117 gibt's das Treppenhaus und den sogenannten Medienaufzug. Der ist für Medienvertreter. Der geht dann quasi ganz nach unten auf Eislevel. Dort unten ist der Raum zur Pressekonferenz. Dort ist ein Arbeitsraum. Da ist aber auch ein Verbindungsgang. Und dieser Verbindungsgang führt quasi von der Teamkabine des EHC Red Bull München für Spiele in die Trainingshalle oder eben aufs Eis in der Bowl, wie man sie ja sagt. Das heißt, man kann da Spielern schon über den Weg laufen, vor allem nach der Pressekonferenz, wenn halt Sack und Pack dann geschultert werden und wenn es auch Richtung Garage geht. Und eben deswegen vielleicht kurz zur Erklärung, wie da dieses Setting ist. In der alten Halle war es ein bisschen anders. Also Aufzüge eher nicht.
Ja, in der alten Halle sind die Spieler halt irgendwann auch über den Parkplatz marschiert, am Bierauto vorbei und jetzt triffst du halt im Lift. Das ist halt anders aufgebaut, das ist auch ganz klar. Ja, wie gesagt, bis jetzt waren sie immer alle auch im Lift ganz freundlich und sympathisch.
Das definitiv. Stichwort Verletzungen. Da geben wir jetzt erstmal ein kleines Update. Also es waren zwischenzeitlich 7 Stammspieler verletzt. Mittlerweile ist ja der ein oder andere auch wieder zurück. Wer weiterhin ausfällt, das sind Maxi Kastner und Philipp Sinn. Maxi Kastner mit einer Unterkörperverletzung, Philipp Sinn mit einer Oberkörperverletzung. Bei Maxi Kastner, der steht ja auch im erweiterten Olympiakader, glaube ich, ne? Nein, Quatsch. Doch, Reilich, der ist als Sparrings-Kollege mit dabei. Sprechen wir nachher noch drüber. Da deutet sich ein Comeback langsam an. Philipp Sinn, ja, das scheint ein bisschen langwieriger noch zu sein. Also da, glaube ich, braucht der Münchner Eishockey-Kosmos noch ein bisschen Geduld. Oliver David hat nach dem Iserlohn-Spiel ein paar Einordnungen vorgenommen. Hat nochmal zu bedenken gegeben, dass es neben Verletzungen auch noch die ein oder andere Erkrankung im Team gegeben hat, was zusätzlich noch on top gekommen ist. Das macht das Ganze nicht einfacher. Chris D'Souza, fangen wir vielleicht mit dem an, der hat pausiert gegen Iserlohn und der spielt seit längerer Zeit anscheinend mit einer zähen Handverletzung. Und da ist Oliver David sehr, sehr froh, dass jetzt mal im Fußballjargon englische Woche ansteht, wo du unter der Woche auch noch spielst, sondern dass du jetzt wirklich mal wieder einen relativ normalen Rhythmus hast. Ne? Die Woche wird jetzt mal nicht gespielt, sondern du spielst am Freitag wieder. Und er hat Chris D'Souza als Warrior bezeichnet, also als Krieger, der quasi spielt, bis er umfällt. Und den muss man selber auch mal ein bisschen bremsen und schonen. Das zeigt schon, ist nicht so einfach. Matthias Niederberger, der ist wieder voll im Training seit vergangener Woche. Der soll am kommenden Wochenende endgültig in den Kader zurückkehren. Das hätte dieses Wochenende schon der Fall sein können, aber er war eben einer, der erkrankt ist. Das heißt, da ist der Sprung zurück da und Oliver David hat sich nicht festgelegt, wann oder gegen welchen Gegner er am kommenden Wochenende aufs Eis zurückkehren wird. Das wäre dann das Heimspiel am Freitag gegen Dresden oder am Sonntag in Nürnberg. Er wird allerdings zurückkehren von den the next closest Stürmer, wie Oliver David gesagt hat. Der Zurückkehr des Tobi Rieder, der ist seit einigen Wochen schon zurück auf dem Eis. Da sind noch einige Medical Checks, aber da kann man also auch die Tage zählen, dass er zurückkommt. Und das sind jetzt erstmal grundsätzlich gute Nachrichten. Dennoch muss man halt sagen, und das möchte ich nochmal betonen, wieder EHC durch dieses unruhige Fahrwasser durchgekommen ist. Und Egel, da bin ich vollkommen bei dir. Ich hätte mit deutlich mehr Schlingern, deutlich mehr Niederlagen oder noch engeren Spielen oder auch wirklich so ein Wanken erwartet. Und ich hätte es verstanden.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe eigentlich damit gerechnet. Und ich glaube, wir haben ja vor jedem Spiel auch gesagt, ja, schauen wir mal, wie lange heute die Kraft reicht. Und glaube ich, fast schon auf den Punkt gewartet, wo wir gesagt haben, jetzt, glaube ich, heute erwischt uns mal. Und es ging aber immer weiter und immer weiter. Und was mir gerade auffällt, du hast dann halt verloren gegen Frankfurt. Ja, Mai, das war, wie gesagt, ein müder Auftritt. Und dann hast du gegen Mannheim verloren und gegen Berlin. Und gegen Berlin war zum Beispiel Rossi dann auch nicht im Kader. Ich glaube, wie wichtig Terry Rossi für die Mannschaft ist, brauchen wir nicht lange ausführen. Du hast direkt davor gegen Mannheim gespielt, 2 Tage. Wahrscheinlich war er da vielleicht auch schon nicht ganz fit, weil da hat er ausnahmsweise nämlich auch mal keinen Scoring-Punkt gemacht, was bei Terry Rossi auch nicht so oft vorkommt. Von daher glaube ich, dass das Thema Krankheit schon auch ein Thema ist. Übrigens hat er das letzte Mal, dass er davor keinen Scoring-Punkt gemacht hat, war bei der Niederlage in Frankfurt, gegen Frankfurt. Also wir haben ja gesagt, man hat es als Team geleistet, unterschreibe ich auch, nach wie vor. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Hirose, ein fitter Hirose schon nochmal einen Unterschied macht. Und wenn der dann halt auch noch angenockt ist, dann merkst du es halt irgendwann.
Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir so klar und deutlich von Berlin oder Mannheim hergespielt worden sind. Wir haben halt das Spiel verloren. Also das Wäre aber genauso in die andere Richtung auch in Ordnung gewesen. Also es war schon sehr ausgeglichen. Aber diesen Moment, wo ich mir dachte, so jetzt ist es soweit, das war bei mir Wolfsburg erstes Drittel. Mhm. Wie die uns hergespielt haben, die haben ja alles mit uns machen können. Das war ja Wahnsinn. Also, und dann so zurückkommen. Also, das ist, das ist einfach Wahnsinn.
Dass diese Phase so gut überstanden wurde, liegt aber auch daran, dass der ein oder andere Spieler einen Schritt vorwärts gemacht hat. Oder vielleicht sogar Schritte. Und dann müssen wir über einen reden. Veit Oswald. Dieser Bub hat, wir haben vor der Saison gesagt, er muss jetzt eigentlich einen wichtigen, gewichtigen Schritt nach vorne machen. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es so ein gewichtiger Schritt ist. Aber da scheint auch das Händchen, was Oliver David ja auch nachgesagt wird, für die Weiterentwicklung auch jüngerer Spieler wirklich zu wirken. Veit Oswald, von den bisher 39 Saisonspielen hat er deren 37 bestritten. Er hat in diesen 37 Spielen 26 Punkte gemacht, ist damit auf Rang 3 der Scorer. 12 Tore, da ist er hinter Jeremy McKenna auf Rang 2, wobei man natürlich sagen muss, Jeremy McKenna hat am Wochenende einen Hattrick erzielt gegen Iserlohn. Sonst wäre er da immer noch vorne. 14 Vorlagen sind Rang 6. Und das finde ich bemerkenswert, Veit Oswald hat eine Schusseffizienzquote von 20%. Das ist gewaltig. Das heißt, jeder fünfte Torschuss von ihm ist drin.
Ja, aber ich glaube, weil er sehr dosiert schießt und im Zweifel auch mal den besser platzierten Mann sieht. Ich meine, der junge Mann hat 3 Assists in Straubing gemacht jetzt am Wochenende und ein Tor, also ein 4-Punkte-Spiel in Straubing. Ich bin bei dir. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr gesagt, Mensch, der Feiti, erst haben es alle geredet, oh, vielleicht geht der bald nach Nordamerika, dann ist er untergetaucht, jetzt wäre es mal Zeit für den nächsten Step, dass er sich wieder zeigt. Auch hier würde ich sagen, Chance genutzt. Ich glaube, er musste jetzt mehr Verantwortung übernehmen durch die ganzen Verletzten, das ist ihm gut gelungen. Und mal ehrlich, wenn man sich jetzt am Wochenende, ich glaube, das fünfte Tor war es, anschaut, Oswald, Hiroshi Brooks, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Da ist die Reihe ist ja schon fast ein Cheat. Also es ist ja schon fast unfair. Wir müssen das verteidigen. Also das macht schon Spaß, den Siemer, der Siemer-Reihe. Wer hat sie so getauft? Ich weiß nicht, irgendwie mit dem besten Bereich hat gesagt, die Siemer-Reihe. Zu beobachten.
Allein war, glaube ich, während dem Spiel unser Stadionsprecher.
Echt?
Der Wolfi, ja.
Ja, die ist auch im besten Bereich.
Ja, im erweiterten Sinne ist es halt auch Medienarbeit.
Ja, ja, eben. Viele Grüße an den Wolfi. Er hat ja auch letztens verraten, dass er jeden einzelnen Podcast von uns bisher gehört hat. Dann wird er jetzt auch zuhören.
Grüße.
Genau. Und wie du merkst, Wolfi, auch wir hören dir zu. Also es ist natürlich.
Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, genau.
Veit Oswald zusammen mit Taro Hirose und Adam Brooks, die 7er-Reihe, ja, Rückennummern. In der Hinsicht, weil ich gerade gesagt habe, Veit Oswald 26 Punkte, das ist Rang 3 hinter Taro Hirose und Adam Brooks. Das sagt sehr viel aus. Und jetzt nur mal die Zahlen. Ich habe es vorhin gesagt, 26 Punkte hat Veit Oswald auf Rang 3. Adam Brooks hat 27 Punkte auf Rang 2. Taro Hirose hat auf Rang 1 40.
Ich hoffe wirklich, der hat noch Vertrag.
Ja.
Also ich hoffe, die ganze Reihe hat noch Vertrag.
Ja. Vielleicht noch kurz eine Einordnung wegen Veit Oswald. Der ist 21 im Sommer geworden. Und er war ja in der Saison 23-24 der DEL-Rookie des Jahres. Ne? Also die Erwartungshaltung war relativ schnell hochgelegt. Und letztes Jahr, es war jetzt kein verlorenes Jahr, es war halt ein schwieriges Jahr. Aber es war für die gesamte Organisation ein schwieriges Jahr. Das hat er im Interview, das er der Abendzeitung gegeben hat, das auch nochmal so gesagt, ne? Also da war eine Gesamtgemengenlage, die wirklich für jeden, also für den gesamten Münchner Eishockey-Kosmos war die letzte Saison nicht so dolle.
Ja, die letzten 2 würde ich sagen. Und das Schöne ist ja, der Bundestrainer hat das jetzt ja auch gemerkt.
Ganz genau, wir dürfen gratulieren. Veit Oswald darf auch mit ins Olympia-Trainingscamp. Da können wir dann auch gleich noch ein, zwei Worte verlieren. Er, ganz wichtig zur Einordnung, er fährt mit, so, darf dann mit trainieren, ersetzt quasi die NHL-Spieler, die noch, ich weiß nicht, ich glaube bis Anfang Februar spielen die noch und dürfen dann erst nach Europa rüber. Aber dass die Vorbereitung auf Olympia bei den Nationalmannschaften läuft ja schon. Das heißt, man muss die Trainingsgruppe aufstocken. Und da darf Veit Oswald jetzt doch noch mit. Zusammen übrigens mit Yasin Elitz. Vielleicht gehen wir gleich auf den Olympiakader. Yasin Elitz, Maxi Kastner und Veit Oswald sind, ich nenne es mal, die Sparringsgäste und fix im Kader des Deutschen Eishockeybundes für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand. Und Cortina D'Ampezzo sind Matthias Niederberger, Fabio Wagner und Tobi Rieder. Und ich frage jetzt einfach mal, wie überrascht seid ihr über diese Auswahl, ob sie dabei sind, ob sie nicht dabei sind, also wer dabei ist und wer es nicht geschafft hat?
Ich muss jetzt mal schon wieder eine Lanze brechen für Fabio Wagner, weil wir reden immer über Scoring-Punkte, Torschützen und wer hier was geleistet hat. Ich glaube, dass Fabio Wagner so einer ist, der dann immer so ein bisschen untergeht, wie früher Daryl Boyle. Was der da runterackert und runterreißt und zuverlässig hinten spielt, ist schon echt der Wahnsinn. Ich glaube, der ERC Ingolstadt wäre froh, wenn er gerade so einen Verteidiger aktuell noch am Start hätte. Wir können auch froh sein, dass wir ihn haben. Und überrascht hat mich, ja, was soll ich sagen? Also Niederberger hat mich tatsächlich, wenn mich einer überrascht hat, dann Niederberger. Wenn man drüber nachdenkt, ist halt die Frage, was die Alternative gewesen wäre. Weil wir immer alle nicht in der Kabine dabei sind und nicht wissen, was zwischenmenschlich auch in dieser Kabine passiert. Und wen du vielleicht dabei haben willst, aus dem einen oder anderen Grund, weil du ihn in der Kabine brauchst. Und wen du vielleicht nicht dabei haben willst, weil er dir in der Kabine irgendwie mehr Stress bereitet oder Kummer bereitet, als es dir hilft. Und von daher glaube ich, das ist dann schwer von außen zu beurteilen. Und in Bundestrainer wie Trust.
Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt gar nicht überrascht über den Kader. Also es war, also boah, im Gegenteil, man muss dann auch noch schauen, dass so ein Maxi Subo oder so halt eben nicht dabei ist. Mhm. Also das sind jetzt Geschichten. Und dann überlegst du, ja, wen lässt denn raus? Ja, klar, solange der Müller spielen kann und Captain dieser Mannschaft ist und international sein Ding bringt, nimmst den halt nicht raus, ja. Und einen Wagner musst du mitnehmen. Da geht nichts drum rum. Yasin Elitz spielt nicht schlecht. Also man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er schlecht, er trifft halt das Tor nicht. Also das ist das Problem, aber darauf musste ich ja auch nicht unbedingt verlassen. Also ich glaube, Elis ist so aus Münchner Sicht so der Spieler, wo ich mir denke, so ja, das ist jetzt, das würde ich denken. Bei Niederberger bin ich eher überrascht gewesen, weil halt überhaupt nicht klar war wegen seiner Verletzung und kommt er zurück und wann kommt er zurück. Dass Matthias Niederberger mitgenommen wird, das war für mich selbst, als es schlecht lief, habe ich fest damit gerechnet, dass er ihn mitnimmt. Das ist so eine Geschichte wie mit Danny aus den Birken. Damals, wo man auch gesagt hat, warum wird ein Danny aus den Birken mitgenommen? Du brauchst halt einfach einen Spieler, der das Niveau kennt und da sofort einsteigen kann und dem man beileibe nicht nachsagen kann, dass der dann da super nervös einsteigt. Also ich meine, klar haben wir jetzt viele aktuell gute Torhüter rumlaufen, aber ich denke, du nimmst dir als Backup jemanden mit, der erst einmal selbst vielleicht nicht ganz offen die Ansprüche stellt, sondern auch mal akzeptiert, dass die anderen jetzt besser sind, ohne sich selber ins Licht rücken will, und den du aber trotzdem, wenn du Probleme hast und jemand verletzt ist, sofort reinbringen kannst, der dieses Niveau kennt und das spielen kann. Und von dem her war es für mich eigentlich, wenn er fit ist, war Niederberger für mich eher nicht die Frage, ob der jetzt mitgenommen wird oder nicht. Also
bei Niederberger geben sich, glaube ich, ganz andere Fragezeichen aktuell.
Über die wir gleich noch sprechen werden. Matthias Niederberger, für ihn natürlich auch was ganz Spezielles. Er hat ja italienische Wurzeln. Jetzt sind die Olympischen Spiele in Norditalien. Über den Nummer 1 Status im deutschen Tor müssen wir nicht reden. Philipp Grubauer quasi pünktlich zu Olympia in der NHL wieder gefragt und zwar auch mit sehr, sehr starken Leistungen. Hinter ihm also jetzt Matthias Niederberger und Maximilian Franzrepp. Ich glaube, torhütermäßig hätte man fast ein bisschen würfeln können. Ich hatte meine Fragezeichen nur aufgrund der Verletzung, ob es reicht. Leistungsmäßig, Sebi, bin ich voll bei dir. Matthias Niederberger hat die Erfahrung unzähliger Weltmeisterschaften und er hat auch Olympialuft schon mal geschnuppert. Und bei der Enge des Turniers und der Turnierspiele, die da einfach auch auf die deutsche Mannschaft warten, können wir ja nochmal ganz kurz drauf gucken. Deutschland spielt am 12., 14. und 15. Februar. Da ist nicht davon auszugehen, dass Philipp Grubauer jedes Spiel macht. Das heißt, mindestens ein Spiel wird ein anderer Goalie bestreiten. Und dass du dann sagst, dann nehme ich jemanden, der wird nicht von Nervosität übermannt, sondern der kennt das, halte ich für vollkommen nachvollziehbar. Und es scheint so zu sein, wenn wir jetzt wissen, dass Matthias Niederberger hätte eigentlich an diesem Wochenende schon wieder zumindest auf der Bank sitzen können. Nächstes Wochenende wird er mit dabei sein. Da ist jetzt noch ein bisschen Zeit hin bis zum nächsten, bis zu Olympia. Von dem her halte ich das für nachvollziehbar. Bei Yasin Elitz, hast du Scheiße am Schläger. Da ist halt einfach, der Knoten platzt nicht. Und wenn du überlegst, was du im Sturm, auch bedingt durch die vielen NHL-Spieler, da sind nicht mehr viele Plätze frei. Also mit Yasin Elitz habe ich persönlich nicht gerechnet. Er ist jetzt zwar auf dieser Sparringsliste, das heißt, diese Sparringsliste ist ja im Grunde auch eine erste Nachrückerliste in der Theorie, wenn sich da noch irgendwas tut. Ich hätte eher tatsächlich noch so im Hinterkopf gehabt, naja, vielleicht schafft es Maxi Kastner als Rollenspieler. Das hat er über viele Turniere hinweg sehr gut gemacht. Hätte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen können. Ich hätte es ihm auch gegönnt. Es hat nicht ganz gereicht. Aber ansonsten, Tobi Rieder, dem haben zwei Verletzungen so ein bisschen das Leben jetzt so schwer gemacht. Ansonsten spielt er eine Top-Saison. Das vielleicht nochmal nachgereicht. Der einzige im EHC-Kader, der eine bessere Schusseffizienz hat als Veit Oswald, ist Tobi Rieder mit nämlich 20,45 im Vergleich zu 20,00 bei Veit Oswald.
Und wow, unser bester Torschütze bis zur Verletzung.
Genau, der spielt eine überragende Saison. Steht jetzt vor der Rückkehr. Auch da läuft die Zeit nicht gegen Olympia, sondern es ist eigentlich jetzt ein gutes Timing, wenn dann die Verletzung wenigstens davor. Und über Fabio Wagner, ganz ehrlich, der ist der Boyle-Effekt. Es trifft es ziemlich auf den Punkt. Es ist Daryl Wagner, es ist Fabio Boyle. Es ist halt ein bisschen undankbar.
Ich glaube, der macht es schon ganz gern. Es gibt ja auch Spieler, die durchaus gerne auch mal nicht so viel im Rampenlicht stehen und vielleicht nicht immer in erster Reihe genannt werden, sondern einfach ihren Job tun und damit ganz zufrieden sind.
Tut, glaube ich, der gesamten Organisation, aber auch grundsätzlich dem Münchner Eishockey-Kosmos. So ein Spieler tut dem ganzen Ding wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Wenn wir gerade dabei gewesen? Sind. Wer ist Hager nochmal gewesen? Jetzt mal vom Ding auf den Blick raus, was man so braucht für die Nationalmannschaft, Führungsqualität, Härte, Geschwindigkeit, Abschlüsse, Vorlagen. Also man kann jetzt schon drüber diskutieren, ob jetzt auch ein Patrick Hager in der Form dieser Saison, den will ich da gar nicht rausnehmen als Münchner Spieler, den man da potenziell auch sehen könnte in dieser Mannschaft.
Ja, Hager spielt momentan wirklich, wirklich gut. Geht auch als Captain voran. Top-Saison. Ganz wichtiger Baustein, auch glaube ich, über die letzten Wochen, wo es darum ging, alles reinzuwerfen, weil ich finde, das hat er auch vorbildlich gemacht.
Aber auch da,
ja, nimmst du Hager mit, muss jemand anders wegbleiben. Wer bleibt stattdessen weg? Also, nochmal, ich glaube, dass, weißt du, früher warst du in Eishockey Deutschland froh, wenn du einigermaßen vernünftige Spieler da aufs Eis schicken konntest. Jetzt hast du ein bisschen die Qual der Wahl. Da hat sich einfach viel getan. Kaderanzahl ist begrenzt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Es wird schwer genug.
Patrick Hager, also rein leistungsmäßig von dieser Saison und die Meriten, die er sich über die letzten Jahre auch in der Nationalmannschaft verdient hat und welche Position er dort hatte, es wäre absolut zu argumentieren gewesen, wenn er in diesem Olympiakader drin gesteckt hätte. Aber, Egel, du hast es gesagt, irgendjemand hätte man dafür streichen müssen. Macht das Sinn? Und dann sind wir auch ganz schnell bei dem Bereich, wo du sagst, okay, wenn du es nur nach Leistung gehst, dann läuft das. Aber du brauchst ja, musst ja für gewisse Situationen auch vorbereitet sein. Du brauchst gewisse Spielertypen pro Reihe. Du brauchst jemanden, wo du sagst, okay, den kann ich dort einsetzen, weil dann erfüllt er mir eine spezielle Rolle für den Spielgedanken, für die Taktik, für spezielle Situationen. Und dass dann auch Härtefälle sind, wo du sagst, na rein leistungsmäßig müsste dieser Mann mit, aber ich habe ähnliche Spielertypen bereits im Kader oder ich brauche dann nicht noch einen, ja, dann muss es einen treffen. Und das gehört halt zur gesamten Wahrheit auch dazu.
Absolut, weil sonst musst du natürlich auch diskutieren, warum Marcel Brandt zum Beispiel jetzt aus Straubing nicht in dem Kader ist, der wahrscheinlich schussgefährlichste deutsche Verteidiger, den wir so haben in der DL. Aber vielleicht brauchst du halt in dem Slot, den er besetzen würde, eine andere Rolle, hast eine andere Spielphilosophie, whatever.
Wir dürfen mal davon ausgehen, dass Harold Kreiser einen Plan hat und die Entscheidungen sind dann nicht leicht.
Davon sollte man ausgehen, ja.
Ja. Also, halten wir fest, wir haben insgesamt 6 Münchner Spieler an Olympia beteiligt. 3 haben das Ticket für Olympia. Das sind Matthias Niederberger, Fabio Wagner und Tobi Rieder. Und als erweiterter Trainingspartner mit Option des Nachrückers sind es Yasin Elitz, Maxi Kastner und Veit Oswald. Zur Erinnerung, die Spiele des Deutschen Eishockeybundes oder der beziehungsweise der Nationalmannschaft sind am 12. Februar gegen Dänemark, am 14. Februar gegen Lettland und am 15. Februar gegen die USA. Das sind die 3 Vorrundenspiele, die safe sind. Und dann wird's immer mal, dann gibt's ja nochmal ein Ausscheidungsspiel. Und Best-on-Best-Turnier Olympia.
Ich glaube, wie wir am Stand schon gesagt haben, am besten qualifizierst du dich einfach direkt, indem du Erster wirst in der Gruppe, musst halt bloß die Amis mal schnell wegschlagen.
Das sollte mal möglich sein, oder?
Ja.
Also man kann es runterbrechen, ne? Manche Dinge sind ganz einfach erklärt.
Außerdem, also wenn man NHL.com glauben darf, dann spielen 4 Münchner mit, weil dort wird Justin Schütz aus München aufgeführt, nicht aus Mannheim.
Jo. So. Ja, es wäre vielen von uns, glaube ich, lieber, aber
ja. Nun ja. Vielleicht wissen die ja schon wieder was.
Das können
ja.
Ja, wer weiß das schon. Woher sie es wissen, man weiß es nicht. Was wir auch noch nicht wissen, worüber wir jetzt aber, glaube ich, bemerkenswert oder mit Sicherheit schön diskutieren können, ist, was passiert denn ab dem kommenden Wochenende, wenn Matthias Niederberger wirklich in den Kader des EHC Red Bull München zurückkehrt? Weil ich versuche mal vorsichtig auszudrücken, der Toni im Tor hat seine Aufgabe so schlecht jetzt nicht gemacht. Antoine Bibot, ich lasse mal 2 Zahlen sprechen. Mit einem Gegentorschnitt von 1,798 hat er gerade den Bestwert in der deutschen Eishockeyliga. Und mit einer Fangquote von 92,872% liegt er auf Rang 2 hinter Janne Juvonen von den Kölner Haien. Das sind jetzt mal nur bloße Zahlen, also klar. Aber was Antoine Bibot in dieser Saison bisher leistet in seinen 20 Spielen, das ist bemerkenswert. Da haben wir, also dass das ein talentierter Goalie ist, war uns schon klar. Aber auch den Workload, den er hatte durch die Verletzung von Matthias Niederberger und auch den, nennen wir es mal, nicht so vielen Einsätzen von Simon Wolf, er wirkt weiterhin noch, nicht überspielt. Er wirkt als sehr sicherer Rückhalt. Er wirkt auch als Typ. Er tut der Organisation augenscheinlich gut. Er wird auch warm mit der Organisation, habe ich den Eindruck. Und auch bei der Nordkurve hat er mittlerweile durchaus sehr viele Sympathien gesammelt. Und wenn man jetzt ehrlich ist, oder wenn wir jetzt mal das runterbrechen, so viele Argumente gegen ihn gibt es momentan nicht.
Und Matthias Niederberger hat gerade noch ein Problem.
Also jetzt mal ehrlich, hat sein letztes schwächeres Spiel oder sein letztes schwaches Spiel, möchte ich fast sagen, aus meiner Sicht auf Sebis Geburtstagsparty gegen Iserlohn gemacht. Und
danke nochmal.
Ja, gerne. Das war am 28. November, ne? Und seitdem ging es eigentlich nur steil bergauf. Da waren schon viele klasse Spiele dabei. Also ohne ihn wäre diese Anzahl an Punkten mit dem dünnen Kader wahrscheinlich überhaupt nicht möglich gewesen. Ich glaube, David hat auf der letzten PK dazu auch schon gesagt, naja, Stichwort ist so ein bisschen auch Belastungssteuerung. Der eine kommt aus einer schweren Verletzung und braucht wieder Spiele, aber auch nicht zu schnell und zu viele, und auch den darfst du auch nicht gleich wieder totspielen. Der andere hat eine Vielzahl an Spielen in den Knochen, braucht auch mal so seine Entlastung. Und dann hast du eben Wolf auch noch, der jetzt in den Spielen, die er gespielt hat, ja auch nicht schlecht war. Also, ich meine, der optimale Zustand ist doch aus meiner Sicht der, dass du wieder sowas hast, wie du es mit aus dem Birkenlecho hattest, 3 Jahre lang, die sich immer wieder gut abgewechselt haben, wo du jederzeit die beiden, also konntest jeden von den beiden jederzeit bringen in der Hauptrunde, und dann hat sich halt damals Don Jackson einmal für Lecce und zweimal für Austenberg in den Playoffs entschieden, weil der zu dem Zeitpunkt aus seiner Sicht besser drauf war. Wenn du 2 Top-Torhüter hast, die du in den Playoffs beide schicken kannst, ist das doch eine wahnsinnig komfortable und tolle Situation. Wichtig ist halt, dass beide mit der Rolle dann auch klarkommen.
Und wir haben was Neues. Jetzt und das ist jetzt tatsächlich auch eine Geschichte, die jetzt gerade noch so ein bisschen gegen Niederberger spricht, dass überhaupt nicht entschieden werden muss, wer auf dem Eis, also wer von den Stürmern und Verteidigern, von den Ausländern auf der Tribüne platzt, weil Chris D'Souza sowieso verletzt ist. Wenn der zurück ist, dann wird's nämlich wieder interessanter, dass wir die Anfangs-Bibot-Zeiten haben, wo du halt dann überlegen musst, ja, wenn ein Niederberger spielen kann und ich meine kompletten A-Lizenzen auf dem Spielberichtsbogen vorne dabei haben kann, weil ja, es ist die andere Geschichte. Mhm. Wen lässt du raus? Also ich sage jetzt mal so, ich bin da tatsächlich schwierig, wen ich da gerade auf die Tribüne setzen würde, wenn alle fit sind. Das ist ich weiß, dass der Egelmeier da in der Verteidigung ganz klare Präferenzen hat. Genau, aber das sind halt dann auch die andere Sachen. Und wenn ein Matthias Niederberger halt fit ist und alle A-Lizenzler, Feldspieler auch fit sind, dann muss auch ein Oliver David mal oder wird drüber nachdenken, wie er jetzt das Spiel gestaltet. Weil,
also ich sage mal so, bevor Niederberger verletzt war, seine letzten 5 Spiele war 2x zu 0. Mhm. Einmal mit 93% Fangquote, einmal mit 92,86 und einen Durchhänger, wo wir in Bremerhaven 4-1 verloren haben. Aber ansonsten war auch Matthias Niederberger zuletzt halt in Bestechen davor.
Ja, und die andere Frage ist, es müsste auch Matthias Niederberger aus seiner Historie zuzutrauen sein, dass er aus einer schlechten Phase mal rauskommt und die Mannschaft genauso wie Bibo getragen hätte durch diese Verletzungszeiten. Also das heißt ja nicht nur, weil Bibo jetzt da war und Matthias Niederberger, der konnte ja gar nichts dafür, der konnte ja gar nicht beweisen, dass es mit ihm viel schlechter gelaufen wäre. Also das sind tatsächlich. Ja, dann lassen wir uns so wie es der Egel sagt. Also wenn du halt mit 2 solchen reingehst und die das annehmen und die Situation ist ja jetzt schon klar, dass dass für beide die Station München nach dieser Saison, also nicht aufhört, haben wir beide verlängert, Bibot wie Niederberger, also die könnte schon spannend sein. Also wird so, ja, so eine Legio aus den Birken-Geschichte. Ja.
Also dass das Gespann Legio aus den Birken damals funktioniert hat, war, glaube ich, ein ganz wichtiges Puzzleteil für die drei Meisterschaften. Wenn du das wieder schaffst, dass es wieder so gut funktioniert und aber es irgendwie dann noch hinkriegst, dass Simon Wolf auch seine Spiele kriegt, weil wenn du jetzt sagst, du rotierst Bibo raus, weil du die Ausländer-Lizenzen spielen lassen willst, dann muss Wolf eh auch als Backup da sein und dann muss der ja auch bereit sein, mal reinzuspringen. Das ist sicher nicht ganz leicht zu balancieren und das ist eine Herausforderung. Wenn es funktioniert, das ist es aber ein richtiger Trumpf.
Ja. Ich glaube, dabei können wir es auch belassen. Es wird spannend und lieber habe ich ein Luxusproblem, als dass ich keine Ahnung habe, wen ich neistellen soll.
Ich meine, ich gebe ja zu, ich habe ja vor der Saison gesagt, ich glaube, dass Torhüter-Position bei uns ein Problem werden kann. Das war allerdings, da hatte ich ja damals auch schon gesagt, Niederberger ist mir zu verletzungsanfällig, Wolf zu unerfahren und damals war Bibo noch nicht in Sicht. Das hat man ganz gut, finde ich, hat man da ganz gut die Kurve gekriegt, so als Organisation.
Ich glaube, dieses Urteil können wir jetzt schon fällen. Dieser Move war ebenso überraschend, aber wie effektiv bis dato. Ganz kurz vielleicht nochmal, gratulieren wir schon mal schnell nochmal Conny Abelshauser zu einem wirklich starken Spiel gegen Iserlohn mit 3 Punkten. Dessen Rolle, der ist ja einer, der immer ganz weit vorne als Gesicht des Eishockey-Clubs fungiert, weil er halt der Conny ist. Der ist aber in Sachen Integration, das haben wir glaube ich schon mal angesprochen, für neue Spieler, auch für ausländische Spieler, um die bayerische Kultur so ein bisschen näher zu bringen, sehr wichtig. Und er hat es jetzt ja zuletzt auch gesagt, so er hilft auch den Jungen, so ein bisschen als Steigbügelhalter ins Team. Und ich muss sagen, ich habe schon schmunzeln müssen, als er dann so gemeint hat, naja, damit die was Gescheites zum Essen kriegen, lade sie ja auch einmal nach dem Spiel ein. Finde ich super. Also auch da aufsteigende Tendenz momentan, ja.
Du, der wird jetzt noch Topscorer, pass auf. Hat der ganz neue Ziele hat der jetzt.
Ganz neue Ziele. Vielleicht da ganz kurz noch was wirklich Bemerkenswertes noch rauf. Der EHC Red Bull München hat 10 Spieler, die 8 oder mehr Tore geschossen haben. Also diese Varianz, da ist nur Ingolstadt auf Augenhöhe. Also weil bei den Topscorern und so weiter ist also bei den besten Listen sind nicht so viele EHC-Spieler dabei, weil sie es schön verteilt. Aber das ist natürlich auch eine gewisse Unausrechenbarkeit und auch eine Dichte und Tiefe in diesem Kader, die Spaß macht.
Auch das war ein maßgeblicher Baustein in den Jahren 16 bis, aber lassen wir das.
Wir haben sehr viele Parallelen in diese 3 Jahre rein, ne?
Ach, seid ihr jetzt auch soweit endlich?
Ja, wir wissen es, du hast es vor Wochen schon gesagt.
Was ja, aber es ist tatsächlich so. Es ist vor allem das Lustige ist, es oder halt lustig. Es ist wirklich manchmal so, du denkst, okay, jetzt ist eine Reihe on fire, die ist jetzt drin und die wird jetzt die nächsten paar Spiele wird die einfach dominieren und nein, im nächsten Spiel bringen die gar nichts auf die Kette und dann sind es halt ein Grening, Heigl und Hager in der Reihe. Also dann ist es halt so eine Reihe, die du halt 4 Spiele lang überhaupt nicht auf dem Zettel hast und die dominieren dann dieses eine Spiel. Und beim nächsten Mal sind es dann wieder ganz andere, die du nicht drauf hast. Und haben wir eigentlich in Straubing das Tor des Jahres gesehen.
Welches meinst du denn?
Das erste.
Das Hirose-Tor oder das von, also das Hirose-Tor meinst du?
Nee, Fontaine meine ich.
Oder das Fontaine-Tor.
Fontaine.
Würde ich jetzt nicht sagen, dass es das Tor des Jahres ist, aber es wird auf alle Fälle Top 10 des Jahres sein. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Ist schon hübsch gemacht, ja.
Ja, ganz hübsch. Ist hübsch.
Ist hübsch.
Ja.
Was übrigens auch sehr hübsch ist. Wir haben es in den letzten Stammtischen immer mal angesprochen, aber ich finde, es lohnt sich nochmal, der Blick auf die Zuschauerbilanzen. Ich habe mal Zahlen rausgesucht. Der EHC Red Bull München hat jetzt 19 von 26 Heimspielen in der Hauptrunde absolviert. Wir reden von einem Zuschauerschnitt von 1.156. Das ergibt eine Auslastung von 94,1%. Das ist Rang 4 in der DEL hinter Köln, Berlin und Mannheim. Bemerkenswert von diesen 19 Heimspielen waren auch deren 10 ausverkauft. Ich habe das jetzt mal verglichen mit der ersten Gardensaison und mit der letzten Saison in der alten Eishalle. Nach 19 Spieltagen, um einfach einen Vergleichswert zu haben. Auch vor einem Jahr in der ersten Gardensaison waren wir nach 19 Spielen bei 10 ausverkauften Heimspielen, auch Rang 4. Damals lag aber der Zuschauerschnitt um 200 niedriger, nämlich bei 9.947, was eine Auslastung von 92,1% entspricht. Und wenn wir das jetzt vergleichen zur letzten Saison am alten Oberwiesenfeld, in der Saison 23/24, damals lag der Zuschauerschnitt bei 4.949 nach 19 Spielen. Das war eine Auslastung damals von 86,4%. Damals war das Rang 9 und bis da in diesen ersten 19 Spielen waren gerade mal 5 ausverkauft. Und das ist durchaus bemerkenswert. Ich glaube, wir hätten alle damit gerechnet, über die Saison verteilt, dass nach der ersten Gardensaison erstmal es ein Tick runtergeht. Und ich glaube, das wäre relativ normal gewesen, weil du hast dann die Halle mal gesehen. Jetzt haben wir aber eine Steigerung um 200 und 10 ausverkaufte Spiele. So, die wahnsinnigen Dips waren nicht drin. Also die den Schnitt so brutal nach unten ziehen würden, die gab es nicht. Und Egel, du hebst schon mahnend den Finger.
Gar nicht mahnend, überhaupt nicht mahnend. Feststellend, dass es, glaube ich, daran liegt, dass ich finde, die Mannschaft schafft es, das Publikum abzuholen mit dem, was sie auf dem Eis zeigt. Und das war in der Vergangenheit nicht immer so, gerade bei den Heimspielen. Und ich denke, man hat einfach auch die eine oder andere Sache dazugelernt von der organisatorischen Seite im Vergleich zur ersten Gardensaison. Das wirkt sich halt beides aus. Und ich sehe im Moment auch nicht, warum und wie dieser Trend abreißen sollte, sondern ich gehe eigentlich davon aus, dass der Rest der Saison ausverkauft sein wird.
Ich habe es gerade mal geguckt. Die niedrigste Zuschauerzahl in dieser Saison war das Heimspiel gegen Wolfsburg am 3. Oktober. 5:7. Ja, letztes Wiesenwochenende oder Wiesenfeiertag. Mhm. Und damals waren es 8.091.
Ja, Wiesenfeiertag.
Selbst da waren es nicht wenig. Also, Wiesen, Wolfsburg, die Heimspiel-Euphorie war noch nicht gestartet zu dem Zeitpunkt.
Ich habe es ja vorhin gesagt, wir hatten jetzt ein paar Mal neue Leute mit dabei. Im Vorgespräch habe ich es, glaube ich, gesehen. Und noch, da waren jetzt auch 2, 3 dabei, die mit Eishockey gar nichts am Hut haben. Also hatten, sagen wir mal so, weil die haben sich Folgetickets besorgt. Die kamen da rein, haben sich das 5 Minuten angeschaut, standen da mit offenem Mund und haben gesagt, boah. Also die hat einmal überzeugt, die Halle und das, was geboten wird, überzeugt. Und die hat aber auch, und da muss ich jetzt auch mal sagen, das spricht auch für uns alle irgendwie, die Eishockey-Community überzeugt. Dieses Miteinander und dieses Ratschen und Händeschütteln und auch ein großer Pluspunkt. Das kennen die Leute nicht unbedingt von jeder anderen Sportart. Und deswegen glaube ich, dass das alles, was da in München gerade passiert, auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man dann noch die eine oder andere Nuance korrigiert und in den Dialog geht, wird das eine ganz runde Geschichte.
Wir haben es, glaube ich, hier öfters mal angesprochen. Das Gefühl ist jetzt auch ein bisschen anders.
Ja. Ich habe heute gar nichts zum Meckern irgendwie. Das ist nicht, dass sich die Leute dran gewöhnen oder so. Wo es was zu meckern oder zu schimpfen gibt.
Jetzt zum Ende vielleicht ein bisschen.
Cool.
Was? So?
Sebi, schnall dich an, mach dich bereit. Nee,
ich wollte Sebi noch fragen, ob er noch irgendwas ergänzen möchte zur Zuschauerdaten-Thematik.
Nein, gar nicht. Also, man muss noch dazu herausheben, dass ja diese ganzen Sonderzüge nicht mehr da waren, die wir letztes Jahr hatten. Also wir hatten ja in dieser Zeit, letztes Jahr hatten wir ja Spiele gegen irgendwelche Donaumannschaften. Da war man sich nicht sicher, ob die Halle nicht, ich sage jetzt mal, 50-50 besucht ist, wenigstens von der Lautstärke her. Und das hatten wir dieses Jahr eben nicht, sondern die Plätze, die eben nicht durch diese Sonderzüge ausgelastet waren, auch in nicht ausverkauften Spielen, die kommen jetzt hier aus der Region, aus der Zielgruppe. Ja, also das ist, und ich merke es ja auch bei mir drumherum, egal wo, mit wem du sprichst, ja, komm, oh ja, schaust mal, wenn es mal irgendwo, wenn es Stehplatzkarten irgendwo gibt oder keine Ahnung was, dann schaust halt mal, ob ich dann Zeit habe und ob ich mitkommen kann oder irgendwo. Es sind einige dabei, die gern dann auch öfters kommen würden. Und klar, da hat man in der Vergangenheit, wenn es gut gelaufen ist, in der alten Halle mit den günstigen Stehplätzen natürlich andere Möglichkeiten, Leute mal günstig mitzunehmen, aber ich sehe das nicht. Also die meisten Leute, die zu mir gesagt haben, ja, ich will da auch jetzt unbedingt mal hin oder irgendwas, die haben sich dann die Sitzplatztickets geholt und sind schon das zweite oder dritte Mal jetzt auch in der Halle drin und nehmen auch die teuren Sitzplatztickets an. Also
wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, die Einstiegshöhe auch für Familien. Preislich ist sie jetzt deutlich höher, aber sie ist auch deutlich attraktiver. Ich sage nur Temperatur, Entertainment-Faktor, Weitläufigkeit.
Da habe ich ja doch noch was gefunden. Weil du es gerade sagst, Familien. Ich glaube, mit dem Sebi habe ich es letztens auch wieder in der Halle gehabt. Also da würde ich mir trotzdem wünschen, dass man sich für Familien mal was überlegt, auch mit den Catering-Preisen, weil Vater, Mutter, zwei Kinder. Sebi weiß das besser als ich.
Ja, ich habe auch einmal zwei Kinder dabei gehabt. Das war schon für Stadionessen und ein bisschen, also für ich nenne es jetzt mal Snacks und jeweils zwei Getränke hätte ich mit meiner Frau auch deutlich gut in der Münchner Innenstadt essen gehen können. Also das ist schon.
Vielleicht kann man da auch ja mal ein Familienpreispaket irgendwie schnüren. Nur so als Anregung.
Dann haben wir noch ein kleines Thema, wo wir jetzt vielleicht mal kurz darüber diskutieren können oder was wir zumindest mal anmerken. Es ist etwas aufgefallen. Ich sag nur blaue Linie im Garden vor allem jetzt nach dem 6:0 gegen Iserlohn. Und wer schon ein bisschen länger beim Eishockey ist, natürlich Siegesfeiern gehören zum Spiel dazu, aber es war schon sehr auffällig, wie weit weg die Spieler standen von der Nordkurve. Also das wirklich, als wäre die blaue Linie die Grenze. Und natürlich ist die erste Reaktion, was ist denn das für eine Distanz? Aber ich glaube, wir müssen das ein bisschen einordnen. Also ohne dass man, von Kuja kann man natürlich sagen, seid ein bisschen näher hin, keine Berührungspunktscheu. Schließlich ist es ja was Positives. Ich glaube, wir haben aber vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir sollten das auch ein bisschen einordnen, weil da gibt es mehrere Faktoren dazu.
Also ich finde es lustig, dass es auffällt. Weil auf gut Deutsch, mir ist das eigentlich ziemlich wurscht, wo die da stehen bei der Feier. Ich finde es wichtig, dass die Feier dieses Jahr authentischer und besser rüberkommt als im Jahr davor. Wenn man so in die Gesichter der Spieler schaut. Und dass sie es vor allem ja auswärts auch mittlerweile regelmäßig tun, so geschlossen Richtung Kurve, kurz stehen bleiben, winken und so weiter. Und gerade auswärts war das früher nicht immer der Fall. Von daher wäre mir das mit der Distanz tatsächlich jetzt gar nicht so aufgefallen, weil man ja selber auch so ein bisschen weiter weg ist als in der alten Halle noch. Und ich glaube, dass es eine Sache der Perspektiven und der Blickwinkel ist und Sache davon, dass du ja ganz vorne dann auch noch Fotografen stehen hast. Und ja, also weiß nicht, ich würde es nicht so hoch hängen, wenn ich ehrlich bin.
Ich schaue mir jetzt gerade noch so noch, was ich so finde, so Bilder aus anderen Stadien. Also ich habe jetzt mal hier Berlin zum Beispiel, die machen das so, Mannheim auch, Frankfurt, die stehen irgendwie alle. Also diese ganzen Jubelbilder, also klar, man ist weiter weg, da hast du recht. Vor allem, wenn man, ich sage jetzt mal, hinten steht in der Kurve. Aber
vielleicht mal zur Erinnerung, das ist beim Reihenhüpfen wieder aufgefallen. Du hast halt deutlich mehr Ränge jetzt im Unterrang. Früher waren es, glaube ich, 14, korrigiert mich gerne.
Boah, wir waren immer die Letzte und ich habe nur gewartet, bis ich gegen die Blechwand hauen soll.
Genau, aber ich glaube, es waren 14 und jetzt korrigiert mich nochmal bitte, sind wir bei 17, 18 Reihen?
18.
Im Unterrang?
18.
18 und wir haben aber noch einen Oberrang. Und auch den möchte man sehen. Und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, ich glaube auch, dass es auf dem Eis gar nicht so auffällt, aber wenn du dich bei den Fans bedankst, dann sollen ja möglichst viele dich auch sehen und das halt eben da oben diesen Oberrang auch noch. Also ich glaube, das muss man den Gegebenheiten auch einfach so ein bisschen erkennen. Also ich halte das jetzt auch nicht für ein großes Thema, aber natürlich, wenn du das Foto von der Haupttribüne oder Gegentribüne erstmal siehst, denkst du dir, oh ja, da sind schon ein paar Meter dazwischen.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du dann aber die Fotos siehst, ich sage jetzt mal die von den Fotografen, sei es jetzt Presse oder eigene Media, auf dem Eis gemacht werden zwischen den jubelnden Spielern, dann kriegt man da schon so eine Perspektive dazu, dass das eigentlich schon ganz gut passt, dass, ich sage jetzt mal, auch die Mannschaft, wie man sagt, mit alle gut sehen. Auf der anderen Seite, vom Platz oben aus sieht man ja auch das Tor. Das heißt, wenn die vorne am Tor stehen, kann man sie auch, also müssten sie ja umgekehrt auch noch gut was sehen können. Aber es ist
aber was macht es denn am Ende eigentlich für einen Unterschied, wo sie da stehen? Also der Blick ist Richtung Kurve gewendet, man also, reagiert auf das, was die Kurve macht, man interagiert mit der Kurve. Also man kann schnell die Kinder aus dem Spielertunnel abholen.
Ich würde mir wünschen, sie würden einfach nochmal vorbeifahren. So, vorm Rausfahren. Nicht wie stehen an der blauen Linie.
Also du meinst dann die Ehrenrunde nicht erst an der blauen Linie beginnen, die sie ja danach noch machen, sondern nochmal drei Schritte nach. Wobei sie das ja auch ab und an machen. Sie fahren ja dann nach vorne, machen mit uns die Welle. Und von der Welle aus gehen sie dann in die Ehrenrunde. Also es ist ja nicht so, dass sie da angewurzelt stehen bleiben an der blauen Linie. Sie fahren ja zur Welle auch nach vorne. Also von da, sorry, ich verstehe die Diskussion, wenn ich
nein.
Immer also, weniger.
Also im Vergleich zu den letzten zwei Jahren sind es eh Weltenunterschied. Und ich muss auch ganz klar sagen, man spürt in jeder Aktion, egal wie man von an Spielern, an Organisationen in dieser Saison, glaube ich, über den Weg läuft, dass da wieder eine andere Verbundenheit eben in diesem Miteinander irgendwo stattfindet.
Ich wollte es auch gar nicht zur großen Manöverkritik ausholen. Es ist halt an uns herangetragen worden. Ich darf mir dann schnell schneiden, das halt mal kurz an.
Ja, aber es ist ja durchaus Diskussionspunkt gewesen. Also es ist ja.
Also halten wir mal fest, es ist alles an sich in Ordnung und jetzt geht's wirklich in Details.
Ja, genau. Ja. Also es ist halt wirklich so, also wenn wir uns jetzt schon Gedanken drüber machen müssen, wie und wo wir jubeln, wenn wir, also
dann biegen wir doch auf die Zielgerade ein. Von dieser Stammtisch-Episode mit der Nummer 198. Kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Es gab da so einen Vorfall beim Spiel Augsburg gegen Köln. Alexandre Grenier, nennen wir es mal, ist ein bisschen zusammengerasselt mit einem der Schiedsrichter. Und da ist jetzt das Urteil gesprochen worden. Es gibt 6 Spiele Sperre für Alexandre Grenier. Normalerweise würde uns das Thema jetzt nicht so ganz tangieren, aber es hat so eine leichte Münchner Erinnerung hervorgerufen. Und deswegen lasst uns vielleicht 1-2 Sätze verlieren, aber auch nicht mehr darüber.
Ja, also erstens, bei Social Media wird es wieder diskutiert auf einem Niveau, wo ich wirklich, also es ist unfassbar, wenn ein Mensch, der Fan der Mannschaft aus Mannheim ist, dann anfängt mit, ja, wenn er in Berlin oder München spielen würde, hätte er eine kleinere Sperre bekommen. Also ich möchte mal wissen, woher dieser Verfolgungswahn gerade aus Mannheim kommt, ist mir unerklärlich. Und ich glaube, da ist dann auch die Stelle, wo man mal erwähnen muss, es gab schon mal einen Münchner Spieler, der mit einem Schiedsrichter zusammengerasselt ist und der hat nicht weniger bekommen, sondern sogar mehr. Martin Buchwieser damals.
Der auch in Mannheim mal gespielt hat.
Der übrigens dann auch mal in Mannheim gespielt hat. Also, liebe Leute, vielleicht mal ein bisschen objektiver das Ganze auch sehen. Und auf der anderen Seite bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass der Schiedsrichter muss tabu sein. Da gibt's kein Wenn und kein Aber. Der Schiri muss tabu sein und was er da gemacht hat, geht einfach nicht und es muss sanktioniert werden.
Und auch klar, wenn man die Szene nicht gesehen hat, noch ganz kurz, Alexandre Grenier haut mit dem Schläger dem Schiedsrichter in die Kniekehle.
Ja. Also, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass es bestraft werden muss und dass es auch entsprechend bestraft werden muss. Und ich hoffe auch, dass die Geldstrafe nicht zu niedrig ist. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es immer im Verhältnis steht zu so manchem Check gegen Kopf und Nacken, wo dann Spieler über Wochen ausfallen und es dann 3 Spiele dafür gibt. Ich tue mir überhaupt nicht schwer mit der Strafe, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu anderen Vergehen, die auch schlimm sind.
Sieben, möchtest du noch etwas ergänzen?
Ja. Du musst mir wurscht. Also ich fand damals diese 8 Spiele für Buchwieser deutlich übertrieben, wenn man das jetzt, wenn man da jetzt mittlerweile zu dem Punkt gekommen ist, dass man eventuell zwei Spiele weniger Mindeststrafe macht, dann ist das für mich in Ordnung. Und man kann immer diese ganzen Diskussionen, die geführt werden mit Überzahl, Unterzahl, da gibt's eine Strafe, da gibt's keine Strafe. Ich bin froh, dass wir dieses Jahr nicht letzter sind in der Statistik, wer am am wenigsten Überzahl spielen darf. Also um hier mal was zurückzugeben aus den letzten Jahren und auch dieses Jahr München auf Platz 9. Wie viele Powerplay-Situationen man überhaupt kriegt, wie oft denn der Gegner eigentlich eine Strafe gegen eine Mannschaft kassiert, und da ist München halt immer irgendwo hinten mit dabei. Also gegen wenig andere Teams spielt der Gegner anscheinend fairer als gegen uns. Also da weiß ich halt nicht, ob es halt da bin ich eigentlich schon so ein bisschen mit stolz, weil das sieht man auch in den Spielen insgesamt, ja, dann ist man halt ein bisschen weniger im Powerplay, dafür hat man halt keinen Plachter an der Mannschaft. Also,
ja.
Das ist, wenn ich halt bei jeder Situation theatralisch versuchen muss, hier eine Strafe rauszuschinden ob ich halt doch versuche weiterzulaufen und vors Tor zu kommen.
Es ist doch so ein Reflex, also gerade Social Media Reflex, die eigene Mannschaft hat verloren, also ist der Schiedsrichter schuld. Ganz schwierig.
Ich glaube, lass uns gut sein, bevor wir uns jetzt dann doch nochmal in Rage reden, das möchte ich nämlich eigentlich nicht.
Jetzt wollte ich endlich mal meckern, jetzt kommst du wieder und verbietest es also, sag mal.
Du, ich glaube, beim Live-Stammtisch haben wir noch genügend Möglichkeiten, dann irgendwas anzumeckern.
Das ganze Gemecker auf für, wann war das nochmal?
Sage ich gleich. Dazwischen haue ich noch schnell den Stand der Saison mit heraus, weil der erfreut mich nämlich auch sehr und der wird euch auch sehr erfreuen. Nochmal zur Erinnerung, wir haben ein paar Sachen predicted vor der Saison. Wenn die eintreten, klingelt bei uns das Spendenschweinchen. Wir wetten, wir sagen paar Euro bei Meisterschaft, Platz 1 Hauptrunde, Platz 2 bis 4 bis Hauptrunde, pro Shutout, pro Derby-Sieg, pro EHC-Tor im Garten, pro Instagram-Follower, pro geblockte Schüsse. Das sind die Themen, wo wir gesagt haben, da gibt's Summe X, die wir ins Sparschwein werfen. Wir stehen mittlerweile jetzt schon bei 319,90 €.
Okay.
Für den guten Zweck.
Und da haben wir diesmal nicht, glaube ich, also zum Glück haben wir die gebrochenen Schläger nicht mit dabei.
Ja, absolut, absolut. Aber zum Schluss, lieber Egel, und das ist die wunderbare Überleitung, weil das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, wer den Egel mal richtig meckern hören wollen würde oder vielleicht auch reizen möchte, dass er ausbricht, auch der Grantl Gilbert ist, der ja heute nicht dabei ist, der ist da auch so eine Option dafür. Und der Sebi, ja, da kommt es ein bisschen drauf an, wie er drauf ist, wie fit er dann vom Fasching ist. Das könnt ihr rauskitzeln, erleben dann in Folge höchstwahrscheinlich 199. Wir nehmen diese auf am Donnerstag, den 5. Februar 2026 in der Bierstube im Münchner Olympiapark beziehungsweise im Olympischen Dorf Helene-Meyer-Ring 9. Live-Podcast, der zweite in der Geschichte von Packmas. 18 Uhr Einlass, 20 Uhr geht's los mit dem offiziellen Teil, mit dem inoffiziellen Teil, der dann auch nicht auf der Aufnahme ist. Es gibt warme Küche bis 21 Uhr, das sage ich auch nochmal dazu. Wer dabei sein möchte, schreibt uns einfach eine E-Mail an team@packmas.de mit dem Betreff Stammtisch live, Name, Anzahl der Leute, mit denen ihr kommen wollt. Wir erheben eine Reservierungsgebühr von 5 €, die ihr aber quasi direkt mit dem ersten Getränk an diesem Abend zurückgezahlt bekommt. Das erste Getränk ist dann aufs Haus, und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn wir da quasi auch als Einstimmung auf die Olympischen Winterspiele, die nämlich dann am Freitag beginnen, mit uns einfach einen coolen Abend habt im Zeichen des Münchner Eishockey. Das würde uns sehr, sehr freuen. Liebe Stammtischgemeinde, habe ich noch was vergessen?
Ich glaube nicht.
Dann bleibt mir eigentlich wieder nur zu verweisen auf unsere Internetseite packmas.de. Da ist nochmal alles nachzulesen über uns und auch über den anstehenden Live-Stammtisch. Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Lasst gerne ein Like da. Empfehlt uns weiter. Lasst uns Bewertungen da. Je höher, desto geiler. Das hilft uns tatsächlich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, verbleiben wir ansonsten wie immer mit den besten Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Wir sagen, bleibt's gesund. Bleibt freundlich, bleibt optimistisch und es gilt weiterhin immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Herz, 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 Herz